Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir sind heute bei der Folge 153 gelandet und diese fällt zusammen mit der ersten CeBIT-Sendung 2009, der Sondersendung.
Schön hast du das gesagt.
Ich lasse dir jetzt eine kleine Pause, damit du auch die Zuschauer begrüßen kannst, weil du es gerne vergisst.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, was der Kollege Back da sagt, ist natürlich vollkommen daneben. Ich habe es noch nie vergessen, nur er versucht mich immer abzumurksen. Jetzt lässt er eine Pause. Herzlichen Dank, Herr Back. Also ich finde das hervorragend, wie du dich hier kollegial verhältst auf der CeBIT. Das kann nur gut werden.
Das ist die CeBIT 2009. Die ist sehr kollegial gestrickt. Wir haben jetzt endlich auch Zeit, uns miteinander zu unterhalten.
Ja.
Denn wir haben festgestellt, dass diese CeBIT mit ihren
4.300 Ausstellern
viel Zeit lässt, um sich miteinander zu unterhalten. Heute Morgen, als wir hier reingefahren sind, haben wir erst gedacht, das kann doch gar nicht die CeBIT sein, wo wir da hinfahren. Denn die CeBIT zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie morgens alle Fahrbahnen zur CeBIT öffnet und abends alle Fahrbahnen von der CeBIT wegöffnet. Und heute Morgen haben wir gesehen, dass nur ein einziges Fahrzeug auf der anderen Seite fuhr. Es hat sich was getan.
Ja,
wir wussten es ja eigentlich vorher, dass
getan,
diese...
Naja, also die CeBIT ist also deutlich reduziert. Die Anzahl der Aussteller, die Anzahl der Hallen in den Hallen selbst, gibt es viele Freiflächen, die verbaut sind, verbarrikadiert sind, muss man sagen, ein bisschen versteckt mit Plakaten oder Ähnlichem. Also die CeBIT ist deutlich schmaler und schlanker geworden. Sie folgt dem Trend der Zeit. Nur wir zwei nicht, oder?
Ja. Und wir haben dann ja auch festgestellt, als wir hier zum ersten Mal auf der Bühne waren heute Morgen, dass da doch einige dazu kamen und sich hingesetzt haben und hören wollten, was wir zu erzählen haben.
Weißt du, was heute auch eine Premiere ist?
Nee.
Das erste Mal, dass wir bei unserem Audiocast Gäste im Studio haben.
Wieso das?
Ja, wir hatten noch niemals Gäste. Jetzt haben wir Gäste. Peter D. mit Frau Maria sind hier zu uns ins Studio gekommen, sitzen hier und gucken zu. Es hat es noch nie gegeben. Das ist auch Premiere.
Peter D. aus dem Forum?
Aus dem Forum. Dieser Peter D.
Okay. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch einen hier, den kennen Sie wahrscheinlich mittlerweile schon, denn wir machen das ja schon im dritten Jahr hier bei G-Data am Stand. Wir sind so Gast hier, haben ein sehr schönes Studio, haben so zwei Schießschachten, wo wir durchgucken können. Wir sehen alles, was draußen passiert und keiner sieht uns. Und ich habe mal so einen Film gesehen, gerade vor ein paar Tagen bei Phoenix, da ging es um die letzten Flüge von der Concorde. Und die Concorde zeichnete sich auch dadurch aus, dass sie ganz kleine Löcher hatte, wo die Piloten durchgucken konnten. Ich komme mir jetzt so ein bisschen wie ein Concorde-Pilot vor.
Also ich denke, das ist so ganz in Ordnung.
Ja, schön.
Stell dir mal vor, wir hätten riesengroße Fenster. Dann würden wir uns vorkommen wie in einem Aquarium und würden beguckt und beäugt werden. Und du könntest nicht mehr in der Nase bohren, ohne dass das alle sehen.
So, jetzt kommen wir aber zu unserem Gesprächspartner, Werner Klier. Wir kennen uns lange. Wir sagen noch nicht mehr Herr Klier und Herr Back und Herr Rudolph zueinander, sondern das ist der Werner und die beiden Wolfgangs.
Ja, und der Werner sagt erstmal guten Tag.
Ja,
wir haben ja heute auch schon zusammen auf der Bühne gestanden um 12 zur Mittagsstunde und haben uns über Abzocke im Web unterhalten.
Ja, das ist ein Thema, was sehr, sehr aktuell ist.
Und wie man an den Zuschauern gesehen hat, auch an der Anzahl der Zuschauer und auch in den Gesichtern der Zuschauer, ist das wohl nach wie vor offensichtlich ein Thema, das die Leute auch fesselt und interessiert.
Abzocke im Web, das kann ja sehr vielgesichtig sein. Ich sollte auch abgezockt werden, mittlerweile schon zum zweiten Mal. Einmal war es genealogie.de, Abonnement hätte ich gemacht, ich habe überhaupt nichts gemacht.
Genealogie?
Nicht Genialität, so wie bei dir, sondern Genealogie, so ein bisschen mehr.
Dass ich das noch erleben darf.
Also mit EA statt
IA. Ja, dass ich also Vorfahren haben sollte und so weiter. Ja, und dann das zweite Mal bin ich bei NetArena TV reingefallen, die mir erst freundlich geschrieben haben, dass ich da, irgendwas gemacht hätte. Und jetzt kommen sie mit einem Inkassobüro, aber es sind dieselben Leute, die dahinter stehen.
Mhm. Und die sitzen schön sonnig in Dubai, glaube ich.
Nein, die tun nur so.
Die Briefe, so. Da ist der Briefkasten.
Ja, die Briefkasten. Ich habe schon der Botschaft von Dubai geschrieben, ob sie das gut findet, dass solche Betrüger im Grunde genommen bei ihnen sich ansiedeln. Mal gucken, was da passiert. Die sind ziemlich rabiat, glaube ich, wenn es um geschäftsschädigende Sachen geht. Die wollen von mir Geld, kriegen keins, halte das Ganze zurück. Es geht weiter, Werner. Erzähl mal ein bisschen mehr darüber.
Ja, also was wir vorhin auf der Bühne auch gesehen haben, ist eben, was du gerade schon geschildert hast, wird versucht, die Leute durch dieses klassische Social Engineering, dass man denen also praktisch Angst in den Kopf setzt, ja, wird dann versucht, dass die Leute unüberlegt handeln. Das heißt, wir haben dort eine Webseite gesehen, wo man seinen Namen, seine Postanschrift und so weiter eingeben sollte. Und ganz klein, im Kleingedruckten, in meinetwegen dunkelgrauer Schrift, auf hellgrauem Hintergrund, in der kleinsten Schriftgröße, stand dann dort der Hinweis, dass, wenn man diese Daten dann einreicht, man ja ein Abo abschließt mit diesem Anbieter, was über 2 Jahre laufen soll und im halben Jahr dann mit 79 Euro berechnet wird.
Werner, das Perfide an der Sache ist ja, die haben eine Seite aufgebaut mit G-Data drüber, mit eurem Logo und so weiter und signalisieren so nach außen, wir sind ja hier die Guten und versuchen dann die Leute damit abzuzocken. Und hingeleitet wurde man über eine Fehlermeldung. Wie kam die denn auf den Bildschirm? Hier, da, du hast da irgendwelche Viren drauf oder so.
Also der Wolfgang Back hat es ja gerade schon gesagt, es gibt bestimmte Seiten im Internet wie netarena.tv oder das Beispiel, was wir gesehen haben, war kino.to, ja, also eine Seite, wo man sich aktuelle Kinofilme als Stream angucken soll oder angucken kann.
Was ist denn DO?
Dominikaner? TO, ich glaube, das sind irgendwelche Inseln in der Karibik oder so, ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall
gute Adresse
ziemlich weit weg. Jedenfalls auf dieser Seite oder auf diesen Seiten werden dann Anzeigen eingeblendet, die werden einfach über den normalen Inhalt drüber gelegt, ja, und dieses Bild, es ist eigentlich nur ein Bild, sieht aus wie ein Windows-Dialog, der also den Anwender insofern täuschen soll, dass der Anwender denkt, mein Rechner ist infiziert. Achtung, auf Ihrem Rechner sind 115 Schädlinge gefunden worden. Das ist eine Bedrohung für diesen Rechner und klicken Sie bitte hier unten auf den Button und dann helfen wir Ihnen.
Das ist jetzt die neue Masche.
Diese gefälschten Dialoge, dass also gesagt wird, Achtung, hier der Rechner ist infiziert, das gab es vor Jahren eigentlich schon mal. Nur die Art und Weise, wie es dann weitergeht, wenn man eben dann wirklich den Verstand ausgeschaltet hat und eben aus Angst wirklich geklickt hat, wo man da dann hinkommt, das hat sich doch schon gewandelt, das muss man sagen.
Das ist sehr übel dann, wo man da landet. Ja. Denn die wollen dann meistens Geld haben. Wenn wir diese Schädlinge wegnehmen sollen, dann kostet die Vollversion so und so viel.
Genau.
Wie geht's weiter?
Die einfache Variante, die wir gesehen haben, ist in der Form, dass man eine Rechnung kriegt und als nächste Stufe dann eine Mahnung und das geht dann seinen Weg in Richtung Inkasso. Das heißt, da wird viel Säbelrasseln eigentlich auch betrieben. Wobei mir eigentlich bis heute kein einziger Fall bekannt ist, wo einer dieser Anbieter, sag mal, ein gerichtlich Titel erwirkt hätte.
Ja, ist auch gar nicht so einfach.
Dass man das Geld auch wirklich sich auf gerichtlichem Wege hätte holen können.
Viele Leute haben unbegründet Angst, wenn ich irgendwo draufgehe und man schiebt mir etwas unter, ein Abo oder sonst was, bis dann die Sache eingeklagt ist in Deutschland von diesen dubiosen, irgendwo herumhausenden Firmen. Das dauert lange. Also da sollte man gar keine Angst haben. Wenn ich irgendwelche Rechnungen über Sachen bekomme, die ich nicht bestellt habe, dann landen die grundsätzlich im Papierkorb und alles andere ist mir wurscht. Und ob die 10 oder 100 Mal mahnen oder drohen oder sonst was, ist mir genauso wurscht. Ich reagiere nicht und damit fertig.
Ja. Und diese Variante, so wie wir sie jetzt geschildert haben, das ist ja praktisch der Bereich, ich nenne das immer, das ist die Abo-Falle. Ja, das heißt, man soll die persönlichen Daten hergeben, kriegt die Rechnung. Das ist allerdings die harmlosere Variante. Es geht auch eine Spur gemeiner in der Form, wenn ein Anwender, sagen wir mal, nachlässig mit seiner Systemhygiene umgegangen ist. Ja, wenn er also seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und die entsprechenden Patches, die es eben jeden Monat vom Betriebssystemhersteller immer wieder gibt, wenn er das nicht eingespielt hat, dann gibt es natürlich Einfallstore auf dem Rechner und dann kann es passieren, wenn dieser Dialog dann aufgepoppt ist, dass der Rechner angeblich infiziert sein soll, ja, dann kann im Hintergrund schon durch eines dieser Einfallstore schädliche Software installiert werden und die nächste Stufe ist dann, dass sich eine Software öffnet, ja, oder eine grafische Benutzeroberfläche, die vorgibt, eben ein Virenscanner zu sein, behauptet dann, ich scanne jetzt mal gerade deinen Rechner durch und habe auch hier Schädling XYZ gefunden.
Der findet garantiert welche.
Der findet garantiert welche.
Ansonsten auch, spielt er sie drauf.
Genau. Also
das heißt, der bringt die dann noch selbst mit, ja? Und findet sie dann.
Genau. Also diese Virenfunde, die dann dort angezeigt werden, die sind entweder selber mitgebracht, ja, oder eben gar nicht vorhanden. Ja. Und somit hat man eigentlich, wenn man in diese Falle gerät, hat man die Garantie, dass selbst auf einem klinisch reinen Rechner im Prinzip dort etwas gefunden wird, selbst wenn gar nichts da ist.
Mhm.
Naja, ja, das heißt also irgendwie etwas vorgaukeln, Angst machen und für diese Angst dann, um sie zu beseitigen, Geld kassieren. So wie das eigentlich seit Jahrhunderten in anderen Bereichen schon gemacht wurde.
Ja, und ich glaube, hier sollte man sagen, es ist doch nicht ganz so schlimm. Die Gerichte fangen jetzt so langsam an zu kapieren, was diese Typen eigentlich da machen und wollen. Und wenn sie zurückgeschlagen werden, dann kann es uns nur recht sein. Vielen Dank, Werner. Wir werden uns noch öfter sehen hier auf der Messe. Das müssen auch täglich raus auf die Bühne. Und müssen
einmal mit dir, Werner, machen wir gemeinsam etwas. Und dann heute Nachmittag geht es erst einmal los mit einer größeren Runde. Aber da bist du nicht dabei. Ich hoffe im Publikum. Du kannst uns ja anfeuern.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Danke. Danke. Tschüss. Heute am ersten Messetag, ich bin hier durch die Halle 11 geschlendert und habe noch nach Themen Ausschau gehalten.
Wie machst du das denn, das Schlendern? Wie sieht das aus?
Sehr elegant. Die ganzen Mädels sind hinterhergelaufen und so und ich hatte Mühe voranzukommen.
Schlenderte durch den
Halle 11. Und das kannst du dir wieder nicht vorstellen. Nee. Was? Ja. Na, jedenfalls, ich bin nicht sehr weit gegangen. Da sah ich einen kleinen Stand und habe mich da vorgestellt. Die hatten einen USB-Stick. Und ich habe so bei mir gedacht, Mensch, wollen die jetzt den Leuten USB-Sticks verkaufen? Aber da stand irgendwas mit Safe-Stick drauf. Und da habe ich versucht zu lesen. Und da hat mich eine von diesen jungen Damen schon wieder angesprochen und hat gefragt, ob sie mir weiterhelfen kann.
Ja? Du noch mal schlendern könntest.
Ja, ja, weil ich da angeschlendert kam. Naja, wir sind ins Gespräch gekommen und der Geschäftsführer der Firma Optimal ist bei uns jetzt hier im Studio, Bert Reinbach. Schönen guten Tag,
Herr Reinbach.
Der Stick, den Sie hier haben, hier vorstellen, das ist einer, der eine Hardware-Verschlüsselung hat. Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Also ein normaler externer Speicher. Und wie passiert die Verschlüsselung?
Ja, die Verschlüsselung ist auf dem Stick implementiert mit Hilfe eines speziellen Controllers. Bedeutet also, der Stick selbst verschlüsselt die Daten, ist also eine echte Hardware-Verschlüsselung.
So, wenn ich jetzt meine Daten da drauf gebracht habe, kann da jeder ran? Oder wie ist der Zugang gesichert?
Nein, also zum ersten Mal, wenn ich den Stick einstecke, muss ich ein Passwort vergeben, und zwar ein sicheres Passwort. Also mindestens 8 Zeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen. Also nicht einfach nur ein 6-Zeichen-Passwort, weil dieses ist ja relativ schnell knackbar innerhalb von 30 Minuten. Und dieses Passwort wird dann auf dem Stick gespeichert. Ich kann den Stick dann überall wieder einstecken, dieses Passwort dann eingeben. Da kommt ein entsprechender Dialog hoch. Der Stick öffnet sich dann. Und ich kann diesen Stick ganz normal als USB-Laufwerk dann verwenden, so wie jedes andere USB-Laufwerk auch.
Und dann kann es sein, dass ich mir da eine Datei geschrieben habe. Und die Datei heißt meinetwegen sicher, mit einem Editor, mit einem einfachen Texteditor. Und da steht dann drauf, Login, meine Bank. Da steht drauf, Login, was weiß ich, irgendwas und so weiter. Und kann dann in diesen Editor schnell hineingehen, kann gucken, wie lauten denn die Passwörter. Denn das ist ja letztendlich das Ziel, was man machen sollte, dass die Passwörter nicht mehr auf der Festplatte herumhängen, nicht mehr im Computer sind, sondern außerhalb des Computers.
Exakt.
Das empfiehlt ja auch jeder.
Ja, exakt. Ich lege mir also quasi eine Datei an mit meinen gesammelten Passwörtern. Normalerweise liegen die ja bei mir auf der Festplatte oder ich schreibe mir die irgendwo auf und das ist natürlich sehr unsicher. In dem Moment, wo ich die in eine Datei schreibe und dann auf einen solchen hardwareverschlüsselten USB-Stick lege, sind die natürlich dann auch verschlüsselt. Heißt, ich ziehe den Stick einfach vom Rechner ab und der Stick ist dann sicher. Heißt, es kann niemand an meine Daten ran, auch nicht an meine Kontendaten. Ich kann den verlieren, vergessen, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Selbst wenn jemand versucht, durch zehnmaliges Eingeben und Raten von Passwörtern an meine Daten zu kommen, wird der Stick automatisch resettet und alle meine Daten werden sicher gelöscht.
Sicher gelöscht heißt, sie werden überschrieben?
Ja, exakt. Das wird dann von der Hardware automatisch übernommen.
Ist der Stick dann für mich unbrauchbar oder kann ich ihn dann wieder wie einen neuen verwenden mit einer neuen Passwortvergabe?
Wenn er zurückgesetzt wird, heißt das in Factory Default, also in den Auslieferungszustand und der Stick ist dann vollkommen blank, leer und kann ihn ganz normal halt weiterverwenden. Das heißt, wenn ich ihn verliere, gut, dann habe ich einen gewissen Wertverlust. Aber meine Daten, da brauche ich mir keine Sorgen drum zu machen.
Nun bin ich nicht ganz unbeleckt in dem Thema. Sie sehen auch, dass ich, was ich umhängen habe, das ist hier, das muss ich immer mit mir tragen, da steht Key 2 drauf. Das ist so ein Passwortbehältnis hier auf andere Art. Es ist eine andere Hardware drin, da ist eine sogenannte Chipkarte hier drin, so wie man das vom Handy her kennt. Als eigener Prozessor, verschlüsselt alles wunderbar. Und er hat nun ein paar Programme auch drauf, ein paar Programme, die selbst feststellen, wenn ich im Netz surfe und komme an eine Stelle, wo ich ein Passwort eingeben muss und den Benutzernamen eingeben muss, sagt er, halt, soll ich das mitschneiden? Dann tut er das. Und wenn ich das nächste Mal wieder da ankomme, füllt das mir ein. Dann gibt es ein Profil da drauf, hier auf diesem Stick. Mein Name und so, da hatte ich schon mal Probleme gehabt damit, weil es auf Automatik steht, wenn es Default ausgeliefert wird. Und zwar hat er Daten eingetragen in unser Content-Management-System von unserer Sendung und die waren vollkommen blödsinnig. Da stand Nummer und da hat er statt der Folgenummer 150 oder irgendwas eingetragen, meine Telefonnummer. Die er vom Profil erkannte. Also da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man sowas hat, was dann völlig automatisch von sich geht. Und auf der anderen Seite ist es schön, wenn er es denn macht und einem hilft dabei bei der Eingabe.
Also ich würde so einer Maschine, auch wenn es so eine kleine ist, niemals vertrauen. Ja. Ich glaube, das ist für mich die ehrlichere Sache, weil ich dort meine Sachen selbst sicher einsehen kann und selbst entscheiden kann, welchem Programm gebe ich in welches Feld welche Daten ein.
Herr Reinbach, wer braucht denn so einen Stick, außer dass es jeder braucht?
Ja, damit haben Sie die Frage schon selbst beantwortet. Natürlich in erster Linie Unternehmen und Leute, die mit sensitiven Daten umgehen, ne, Rechtsanwälte, Ärzte vielleicht oder auch Steuerberater.
Ja, also doch jeder.
Im Prinzip, ja klar. Ich meine, ich selbst speichere auch meine Daten da drauf, genauso wie Sie es am Anfang auch erwähnt haben. Klar, ist dann natürlich sehr sicher und ich schlafe dann auch ruhiger. Ich hatte es vorher auf einem anderen Stick und habe immer gedacht, mein Gott, wo ist der jetzt? Ne? Habe ich den schon verloren? Und ist natürlich auch sicherer als eine sogenannte Softwarelösung, denn eine Softwarelösung ist ja auch angreifbar. Ja. Eine Hardwarelösung in dem Sinne so nicht.
Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr sicheres Passwort da eingetragen habe und ich vergesse das? Haben Sie eine Möglichkeit, mir weiterzuhelfen mit irgendwelchen Tools oder vom Hersteller?
Nein.
Überschreiben.
Also Sie können 10-mal versuchen, Ihr Passwort dann korrekt einzugeben. Danach wird der Stick zurückgesetzt. Und dann haben Sie keine Möglichkeit mehr, an Ihre Daten zu kommen. Es gibt eine sogenannte Management-Software für diesen Stick, eine sogenannte Safe-Console für Unternehmen. Damit kann man ein Passwort rücksetzen im Unternehmen erwirken, ohne Datenverlust. Da läuft dann eine gewisse Kommunikation ab, heißt der Anwender kann die Seriennummer oder beziehungsweise ein Token der Safe Console mitteilen und er bekommt dann Rückgabewert, womit dann das Passwort wieder rücksetzbar ist, ohne Datenverlust.
Und außerdem kann man wahrscheinlich auch, wenn man das in der Firma einsetzt, mit 2000 Leuten, die alle so einen Stick haben, und kann denen schon mal alles draufspielen, was die während ihrer Arbeit benötigen.
Genau, man kann remote dann bestimmten Gruppen Dokumente rüberschieben oder auch so ein automatisches Login in eine Webmail erstellen, wenn man also beispielsweise Outlook nutzt oder bestimmte...
Jetzt. Was kostet denn ein solcher Stick in den unterschiedlichen Speichergrößen? Ja, welchen Größen gibt es Ihnen und was kostet?
Bis 16 habe ich gelesen.
Ja, bis 64. Bis 64 Gigabyte. Heißt, bis 32 Gigabyte wird er in der Größe angeboten, wie Sie ihn hier sehen.
Ja, kleiner Stick.
Ein kleiner Stick. Elegant. Sie können, es ist sogar sehr nett, weil Sie ja zwei auch übereinander einstecken können. 64 Gigabyte ist dann ein größeres Gehäuse, an 128 Gigabyte wird gearbeitet. Als Beispiel der 4 Gigabyte Stick, das ist der üblichste, den wir vertreiben, liegt im Einzelpreis bei 60 Euro und geht dann natürlich bei entsprechenden Mengen runter. Die größeren Sticks sind teurer, weil da auch andere Chips drauf sind.
Meiner hat 20 Euro gekostet.
Ja, der ist wie groß?
Der ist 25 Kilobyte.
25 Kilobyte? Ja,
nur für Passwörter.
Nein, Kilobyte. Nur für Passwörter, nicht für Inhalte.
Gut, 25 Kilobyte.
Das wir haben auch ist eine Smartcard.
Wir haben auch einen 512 Megabyte Stick, der liegt bei ca. auch 20, 25 Euro.
Jetzt hören unsere Zuhörer das heute Abend schon, wenn die daran interessiert sind, sich sowas ansehen wollten. Sie haben auch Messepreise, das sollten Sie sagen. Ja. Also 4 Gigabyte, 60 Euro Standardpreis und der Messepreis?
Messepreis ist 35 Euro.
Das ist doch super, ja.
Ja, und kleinere Sticks, ein Gebetstick für 22 so. Euro.
Gut, dann, und da können Sie ganz schnell noch sagen, den Stand nochmal, 11, Halle 11?
Halle 11, Stand 50-5.
Gut, vielen Dank. War interessant. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Passwörter wirklich vom Computer verschwinden, von der Festplatte verschwinden und extern mit sich herumgetragen werden.
Danke. Schöne Messe noch.
Vielen Dank.
Tschüss, Herr Reinbach.
Tschüss.
Jetzt haben wir UMTS weitgehend im Bewusstsein der Bevölkerung und so die großen Lücken sind geschlossen, die kleinen noch lange nicht.
Auch ASDPA kommt ja nun auch sehr stark.
Ja, richtig. Und schon kommt ein ganz neues Schlagwort, LTE.
LTE. Nicht LTU, sondern LTE.
Ganz genau.
Ja.
Aber das wollte ich eigentlich nicht von dir erklärt haben. Wir haben hier im Studio Herrn Dr. Fechner. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
LTE, wofür steht das eigentlich?
LTE steht für Long Term Evolution. Vielleicht ein bisschen irreführend, aber es soll natürlich in die Ferne, in die frühe Zukunft führen und ist ein Standard. Und das Besondere ist, es ist ein weltweiter Standard. Das hatten wir eigentlich noch nie in der Welt gehabt. Wir hatten in Deutschland GSM oder in Europa GSM, in Amerika CDMA. Auch die UMTS-Welt ist nicht so einheitlich. Mit LTE wird es einen ersten globalen Standard geben, ganz wichtig. Für den Endkunden, was ist für ihn wichtig? Dass er eine noch größere Bandbreite zur Verfügung gestellt bekommt. Wir gehen davon aus oder wissen, dass das Internet sich ständig in seinem Verkehr verdoppelt, vor allen Dingen durch Videostreams. Und um Videos übertragen zu können, Bewegbilder übertragen zu können, braucht man einfach noch mehr Bandbreite. Und wir reden hier von Bandbreiten der Größe von 100 Megabit pro Sekunde.
Bei der Umstellung auf UMTS, da musste man die ganze Infrastruktur erneuern. Bei LTE ist es ja einfacher.
Natürlich wird jeder Netzbetreiber versuchen, seine jetzige Infrastruktur weitgehend zu nutzen. Wir haben zwei große Kunden zum Beispiel, in denen wir jetzt arbeiten, die ganz großen Wert darauf legen, dass sie eine Migration haben von ihrer jetzigen Technologie, sei es GSM oder UMTS, zu LTE. Ganz wichtig natürlich Standorte, die bereits angemietet sind, Antennenstandorte will man natürlich wiederverwenden. Aber es geht sogar noch weiter. Man will auch Gehäuse wiederverwenden, Stromversorgung wiederverwenden. Also möglichst eigentlich einen Umstieg haben von einem Standard zum anderen, indem man einfach eine Leiterkarte auswechselt. Mhm.
Ein Kunde, von dem Sie eben sprachen am Anfang, sitzt hier. Mein Internetprovider, bei dem fing ich mit 16 Megabit an. Dann hat er mich auf 6 Megabit zurückgesetzt, weil er sagte, es geht nicht mehr, Junge. Und jetzt bin ich bei 2 gelandet. Und bis 6 ging auch nicht mehr. 10 Minuten kein Internet, 10 Sekunden Internet, 10 Minuten kein Internet. Jetzt bin ich bei 2 gelandet. Bin ich im nächsten Jahr bei 1 oder bei 500 Bit oder Kilobit?
Wenn der Netzbetreiber nicht etwas tut, dann wird es so sein. Ganz einfach deshalb, weil immer mehr Nutzer da sind und dann ganz einfach die Bitrate runtergeht, jedem Einzelnen zur Verfügung steht. Das heißt, es muss investiert werden. Also ich spreche ja hier, denke ich, vom Festnetz. Hier muss einfach die Zukunft sein, Glasfaser.
Mhm. Passiert ja auch so ein bisschen, passiert es ja auch. Also in Köln sind wir glücklich eigentlich dran mit VDSL, mit 50 Megabit von der Telekom und Net Cologne, aber bei mir, ich wohne in Köln, im Kölner Süden, also mitten in der Stadt im Grunde genommen, sehe ich noch keinen Termin für die Ausbauphase. Die ist noch gar nicht vorgesehen für die 100 Megabit, die ich dann eventuell haben könnte in Köln. Also LTE führt dazu, dass man langsam, evolutionär die Bandbreite auch erhöht?
LTE ist eben dann die mobile Bandbreite, die natürlich einen ganz großen Schritt vorwärts macht, wenn Sie von UMTS oder gar GSM kommen. Interessant ist übrigens, einige Operator bieten auch UMTS heute fest an, das heißt also als Festanschluss. Sie zahlen dann nicht mehr wie für einen DSL-Anschluss, der deutlich mehr Bandbreite bringt. Weil das liegt daran, dass eben die Kupfernetze, die heute genutzt werden, und wir haben leider mehr oder weniger nur eine Technologie heute, die heißt zwar DSL und VDSL, aber es ist basiert auf Kupferdoppeladern. Und da ist nun mal die Physik an der Grenze, je weiter sie entfernt wohnen, umso kritischer wird es. Auch nicht jede Doppelader in so einem Kabel kann genutzt werden, da gibt es Wechselwirkung zwischen den Adern. Und letztendlich, das was Sie jetzt merken, je mehr gleichzeitig das Internet nutzen, geht einfach die Bandbreite runter, die ihnen zur Verfügung steht.
Geteilt durch so und so viel.
Das ist ganz einfach. Wir haben in Deutschland da ein bisschen ein Problem. In anderen Ländern haben wir auch konkurrierende Technologien, zum Beispiel Kabelfernsehtechnologien, die genutzt werden können für Internetnutzung. Das kommt jetzt, da ist ein starkes Momentum da. Das wiederum treibt natürlich dann die traditionellen Netzbetreiber auf Glas umzusteigen.
Herr Dr. Fechner, ich möchte was nachholen. Ich habe Sie zwar am Anfang vorgestellt, aber ich muss noch sagen, Sie sind von Alcatel-Lucent, also einem Unternehmen, was sich im Telekommunikationsbereich sehr stark bewegt. Aber was ist denn da Ihr Aufgabenbereich?
Ich bin hier in Deutschland im Vorstand verantwortlich für Technik und leite die deutschen Bell Laboratories. Und insofern natürlich tief involviert in diesen Themen und sehr interessiert, dass hier auch ein Fortschritt entsteht. Ich würde gleich nochmal vielleicht anschließen an diese Thematik, warum wird nicht in Glasfaser investiert? Ich denke, gerade die Deutsche Telekom wird hier ein Vorreiter sein. Da, glaube ich, ist gar kein Zweifel dran. Dort wird sie investieren und wird sicherlich auch jetzt die in diesen rezessionsschweren Zeiten geplanten Subventionen vom Staat werden auch hier helfen, in die Infrastruktur zu investieren. Wichtig ist allerdings eine Frage, auch die regulatorische Frage. Sie wissen, dass heute ja der ehemalige Monopolist die Auflage hat, sein Netz auch unterzuvermieten. Er muss es untervermieten. Hier müssen Preise geregelt werden, damit auch der große Netzbetreiber eine Investitionssicherheit hat.
Heißt das irgendwo auch langfristig, dass wir vielleicht die größeren Investitionen im mobilen Bereich haben? Das heißt also Funkanbindungen? Oder dass irgendwann die Kabellegerei und die Graberei aufhört?
Nein, ich denke, es wird immer beides sein. Das Bedürfnis an Mobilität ist sehr groß, gerade auch bei jungen Menschen. Wir haben Abfragen gemacht. Die Mobilität ist ganz wichtig. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man mobil ist, muss man eine Naturressource nutzen, das ist die Frequenz und die ist endlich. Das heißt, auch bei allen Tricks, auch LTE mit neuen Standards und neuen Modulationsverfahren, es gibt eine physikalische Grenze, die wir mit einer Glasfaser bei Weitem noch nicht ausgeschöpft haben. Das heißt, wenn wir auf ein Festnetz mit Glasfaser gehen, werden sie immer eine größere Bandbreite zur Verfügung haben.
Wie sieht es denn von der Energiebetrachtung her aus? Wo brauche ich mehr Energie? Mobil oder mit den ganzen Verstärkern irgendwo im Kupferkabel oder im Lichtwellenleiternetz?
Also ganz klar im mobilen Netz. Dort blasen wir einen Haufen Energie in die Luft, die wir eigentlich nicht brauchen.
Durch schlechte Effizienz der Sende- und Empfangsanlage? Oder?
Das geht erstmal schon um den Wirkungsgrad der Leistungsverstärker. Daran muss gearbeitet werden und daran arbeiten wir natürlich. Aber es geht auch darum, natürlich das Netz nur dann zu nutzen, wenn es auch genutzt wird. Also nur dann sozusagen Energie verbrauchen, wenn es auch genutzt wird.
So ein Schlafmodus.
Genau, Schlafmodus einmal denkbar, aber man kann das sich noch viel detaillierter vorstellen. Heute ist ja alles digitalisiert. Da gibt es immer kurze Pausen, wo man Leistungen runterfahren kann. Mhm. Wir arbeiten aber auch an Gebieten, dass wir sagen, wir wollen natürlich auch erneuerbare Energie nutzen. Ladestationen stehen oftmals auf Dächern oder sind mit Masten verbunden. Denkbar ist hier mit Windenergie, Solarenergie eine direkte Speisung vorzunehmen.
Aber nur zusätzlich, denn es kann ja nicht sein, dass, wenn die Sonne nicht scheint, ich nicht telefonieren kann.
Warum?
So. Wie sieht es mit LTE aus? Braucht das mehr oder weniger Energie als die bisherigen Netze GSM-UMTS?
Ich glaube, das Modulationsverfahren selber ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist wirklich die Verstärketechnik, dass man Schlafmodi einführt, dass man auch Segmentantennen hat, die in bestimmte Bereiche ausstrahlen, nämlich da, wo telefoniert wird und der Rest im Prinzip dann abgeschaltet wird. Die Modulationsverfahren bestimmen eigentlich mehr die Datendurchsatz. Und LTE ist ein neues Modulationsverfahren dahinter, das sogenannte OFDM, ein Orthogonalfrequenzmodulationsverfahren, mit dem man das sehr gut optimiert ist für hohe Datenübertragung.
Wie sieht es denn heute aus? Stellen wir uns die Autobahn vor und da ist so ein Stück, da Katz und Maus sagen sich gute Nacht. Und normalerweise ist da gar keiner in der Antenne wahrscheinlich drin, die da doch aufgestellt ist, um die Versorgung sicherzustellen. Und wenn es jetzt einen Stau gibt, dann kommt man nicht ins Netz rein. Weil natürlich jeder sagt, ich komme zu spät. Ist das auch so ein Energieverbreiter, der nutzlos irgendwas in die Luft sendet und dann irgendwann, wenn er gebraucht wird, zu klein ist?
Na gut, also wenn zu viele telefonieren, dann nutzen sie ja auch viel die Energie, die in die Luft gestrahlt wird. Umgekehrt wäre es sicherlich kritischer, wenn zu wenig da sind und alles in die Luft gestrahlt wird. Aber hier ist die Lösung eben auch entweder breitbandigere Technologien, dass man mehr Telefonate gleichzeitig führen kann, oder die Zellen zu verkleinern.
Mhm. Wann kommt die Technologie? Gibt es die Endgeräte schon? Was wird sie kosten?
Also gute Frage, es sind die Endgeräte. Mit Sicherheit wird es ähnlich sein wie UMTS, das ist meine persönliche Einschätzung, dass es zunächst mal um Datenübertragung geht. Das heißt, man wird versuchen, über kleine Sticks eine Schnittstelle herzustellen, wie es heute für UMTS möglich ist, für ihren Computer. Endgeräte werden sicherlich dann später kommen, aber der Treiber für LTE ist der Datenfluss, der hohe Datenstrom. Und wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr bereits erste Netzbetreiber ins Netz gehen werden. Mit Sicherheit, aber wie gesagt, mit Sicherheit nicht sprachgetrieben. Sie sehen es ja heute, Sie telefonieren heute nicht über UMTS, sondern eigentlich über GSM. UMTS hilft Ihnen dann bei der Datenübertragung.
Ja, ich denke, war eine ganze Menge Informationen für die Zukunft, die vor der Haustür steht quasi. Unsere Funknetze werden schneller werden, unsere Computer freuen sich und die Sprache wird hinterher schlabbern. Vielen Dank für diesen Besuch.
Gerne geschehen.
So, das ging heute doch wieder wahnsinnig schnell.
Eins muss ich aber noch sagen. Heute hat das Bundesverfassungsgericht das Urteil verkündet, die beiden Kläger, gegen die Wahlmaschinen, gegen die Wahlcomputer. Die sind also erstmal weg vom Fenster,
so ein bisschen
weil
gegen mich,
die Nachvollziehbarkeit nicht gegeben ist. Und ich finde das ganz gut. Erst wenn die Technik wirklich sicher ist, dann sollte es so sein. Haben gewonnen, erstaunlich.
Bin ich auch mit einverstanden, obwohl ich schon über Jahre hinweg mit Wahlmaschinen gewählt habe.
Gut,
so, dann war's für heute
dann
von der CeBIT.
Dann werde ich jetzt Schluss für heute, genau.
Und Daumen nach oben. Und
EBÜB.
EBÜB und CeBIT, CeBIT, CeBIT.
Das war Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den beiden Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist ist einer der größten Anbieter für Virenschutzprogramme und stellt in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vor. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema Datenschutz, Online-Abzocke und Kinder im Netz. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt, wie etwa Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, oder Dr. Alexander Dix, Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin. Also nicht verpassen, Halle 11, Stand D35.